investiert, um passende Lieder aussuchen. Genau, also auch ihr gilt der Applaus. Genau. Ja, was ist Lobpreis? Was ist Lobpreis? Also das ist nicht das Predigtthema von heute, sondern die, die letzten Sonntag da waren, die wissen, da war doch was. Da war Simon Gröbe, ein guter Kollege von mir, da gewesen und hat über das Thema predigt. Es ist unglaublich, wir haben eigentlich ein anderes Thema vereinbart gehabt. Er hat eigentlich hat auch gute Gedanken gehabt zu Fasnacht. Er hat das sehr theologisch gedeutet etc. Und dann höre ich, er macht etwas über Lobpreis. Und ich wäre heute Morgen eigentlich gar nicht dran mit Predigen, sondern der Willi Wagner, der kann aus gesundheitlichen Gründen nicht da sein. Und ich habe eigentlich schon eine ganze Predigt vorbereitet gehabt zu 1. Könige 22, wo der Ahab den Micha ruft. Und ich habe irgendwie bei jedem Satz, den ich geschrieben habe, das Gefühl gehabt, es ist nicht dran. Und dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man denkt so, Technik, ja nein, jetzt bist du schon fertig, jetzt fangst du nicht wieder von vorne an. Aber da habe ich, das ist ein Gehorsamsschritt, um zu sagen, okay gut, es ist parkiert für ein anderes Mal, jetzt fangst du mit einem anderen Thema an. Und zwar, es passt zum letzten Thema, das knüpft an, das letzte Mal war, was ist Lobpreis? Jetzt ist, was ist Gottesdienst? Was ist Gottesdienst? Und Gottesdienst hat mehrere Bedeutungen. Um da gerade rasch anknüpfen, was Simon gesagt hat. Er hat gesagt, Lobpreis heisst, etwas als Gott zu anerkennen und sein Leben danach auszurichten. Also nochmal, Lobpreis ist, etwas als Gott anerkennen und sein Leben danach ausrichten. Und im Römerbrief, die Stelle hat er auch erwähnt, es geht darum, dass man sein ganzes Leben Gott zur Verfügung stellt. Und dann wird das verglichen damit, dass man ein lebendiges Opfer ist. Ein lebendiges Opfer, wo Gott dargebracht wird. Und dann heisst es dort, Gott auf diese Art und Weise dienen, das ist wahrer Gottesdienst oder vernünftiger Gottesdienst, je nach Übersetzung. Es umfasst das ganze Leben, vom Montag bis Sonntag. Und doch treffen wir uns heute Morgen zum Gottesdienst. Ja, was denn jetzt? Ist es jetzt Montag bis Sonntag? Ist es jetzt das ganze Leben oder was? Vielleicht da mal ganz kurz ein paar spontane Wortmeldungen. Ihr seid ja Teilnehmer von diesem Gottesdienst, nicht Besucher. Das ist etwas, was man in den Gottesdienst legt. Wir sind alle Teilnehmer, wir gestalten alle mit. Was ist besonders am Sonntagsgottesdienst? So ganz, ganz spontan, was gehört da dazu? Was darf nicht fehlen?
Gemeinschaft.
Gemeinschaft? Untereinander? Oder vertikal, horizontal? Beides, okay. Genau, was darf auch nicht fehlen beim Gottesdienst? Lobpreis, Gebet, Predigt, Wort. Es ist nicht unbedingt identisch. Also auch eine Wortlesung am Anfang des Gottesdienstes. Gell? Das ist ja in dem Sinn nicht Predigt und gleich ist das Wort, das verkündigt wird. Was noch? Was haben wir noch? Was gehört noch zum Zeugnis und
Freude zum Kommen,
voilà, ja sehr gut, das ist ja, ich hoffe, ihr seid heute alle ins freie Stück gekommen, weil es euch da angezogen hat, weil ihr gesagt habt, wow, ich will Gott begegnen, so toll. Genau, also, sonst noch, wer hat noch etwas?
Gott ehren.
Genau, also Gott ehren, Lobpreis, hä? Genau. Das Mittagessen, ja, warum nicht? Die ersten Christen, oder, die haben viel Gemeinschaft gehabt, auch beim Mittagessen, genau. Also wir sehen, es ist da eine rechte Vielfalt, was Gottesdienst ist. Und das Spannende ist ja, es gibt ja nicht eine Bibelstelle, wo es heisst, wo der Paulus schreibt, so wird der Gottesdienst gefeiert und dann steht irgendwie zuerst von dem Moderator und dann gibt es drei Lieder. Das gibt es ja nicht, oder? Und darum ist es wichtig, Gottesdienst, dass man gut darüber nachdenkt, was macht man eigentlich. Und jemand, der das sehr gut gemacht hat, finde ich, ist der Stefan Schweyer, ist ein Professor an der STH Basel, unterrichtet praktische Theologie, also der Gottesdienstleiter und Susanne. Genau, wir haben das zusammen gelesen, über anderthalb Jahre bearbeitet, beackert und ich glaube, wir haben sehr profitiert. Genau, also ich bin sehr geprägt von dem Buch und ich glaube, es ist sehr biblisch, muss man sagen, es sind da nicht... Es ist, ich glaube, sehr bibelgemäß. Und gerade letzte, es gibt einen STH-Podcast. Also STH, das ist die Fakultät, wo ich Theologie studiert habe. Da hat er gerade letzte einen Erfolg darüber gemacht, zu was ist Gottesdienst. Auch sehr empfehlenswert. Genau. Um uns jetzt an das Thema anzutasten, wenn wir uns zuerst mal auf den himmlischen Gottesdienst einstimmen. In der Predigtserie über das Jesaja-Buch, wo wir in der Sommerferien gemacht haben, das sind viele weg, so, aber wir haben die ganze Sommerferien haben wir Jesaja angeschaut. Und eine Stelle, die mich unglaublich bewegt hat, ist die Thronsaal-Vision in Jesaja Kapitel 6, wo beschrieben wird, wie sich der Himmel auftut. Und der Jesaja hat Einblick in den Thronsaal. Und faszinierend ist, also ist sehr viel daran, aber faszinierend ist, dass der Jesaja in dem Moment auf einen Schlag erkennt, wie heilig und wie allmächtig Gott ist und dass er absolut nichts dort verloren hat als sündiger Mensch. Aber der Blick in den Himmel hat ihn verändert bis aufs Mark und er ist bevollmächtigt worden zum Dienst als Prophet. Und jetzt haben wir ja vor zwei Wochen, ihr seht, das ist da recht miteinander verlinkt alles, vor zwei Wochen haben wir die Predigtserie Leidenschaft für den Bräutigam abgeschlossen. Wir haben aufgehört in Offenbarung 19 mit der himmlischen Hochzeit. Und auch heute am Morgen, unglaublich, ist Mitte Februar, aber schon das dritte Mal eine Predigt über die Offenbarung. Also mal schauen, wie das Jahr noch weitergeht. Schauen wir nochmal eine Vision an, und zwar eine Vision vom himmlischen Gottesdienst. Und das werden wir zusammen anschauen. Es ist nicht ein Text am Stück, es gibt ein paar Unterbrechungen. Ich habe es wie immer mitgebracht. Genau, das ist Offenbarung 4, Kapitel 4, Vers 2 bis 4, 9 bis 11. Und das Kapitel 5, noch Vers 11 bis 14. Aber ihr seht es vorne. Genau. Sofort ergriff mich Gottes Geist und dann sah ich. Im Himmel stand ein Thron, auf dem jemand saß. Die Gestalt leuchtete wie ein Edelstein, wie ein Jaspis oder Karneol. Und um den Thron strahlte ein Regenbogen, schimmernd wie lauter Smaragde. Dieser Thron war von 24 anderen Thronen umgeben, auf denen 24 Älteste saßen. Sie trugen weiße Gewänder und auf dem Kopf goldene Kronen. Diese vier Lebewesen loben und preisen den, der vor ihnen auf dem Thron sitzt und immer und ewig leben wird. Und jedes Mal fallen die 24 Ältesten dabei vor ihm nieder und beteten den an, dem alle Macht gegeben ist und der ewig lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinen Thron nieder und rufen: Dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an. Du allein bist würdig, Ehre und Ruhm zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du hast alles erschaffen, nach deinem Willen entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt. Dann sah ich viele Tausende und Abertausende von Engeln, eine unzählbare Menge, und ich hörte, wie sie gemeinsam etwas riefen. Sie standen um den Thron, um die vier Gestalten und um die Ältesten. Gewaltig ertönte ihre Stimme. Allein dem Lamm, das geopfert wurde, gehören alle Macht und aller Reichtum. Ihm allein gebühren Weisheit und Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Anbetung. Dann hörte ich, wie auch alle anderen Geschöpfe einstimmten. Alle im Himmel und auf der Erde, im Totenreich und auch die Geschöpfe des Meeres, sie alle riefen: Anbetung und Ehre, alle Herrlichkeit und Macht gebühren dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Die vier Gestalten bekräftigten dies mit ihrem Amen und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten Gott an. Ja, Amen, kann man da dazu sagen, wirklich. Was für eine gewaltige Vision vom Gottesdienst, wie er im Himmel gefeiert wird. Und ich glaube, es lohnt sich unglaublich, dort anzuschauen und sich dann zu überlegen, oder dann versuchen zu verstehen, was machen wir eigentlich jeden Sonntag da. Ich finde, so Offenbarungstexte sind ja sehr visuell. Also da werden Bilder gebraucht und man versucht, sich das so ein bisschen zu beschreiben. Und ich habe im Internet nach Bildern gesucht, wo das abgebildet wird. Und zu meinem Erstaunen gibt es nicht wirklich viel Gute. Also wenn jemand sagt, ah, du, ich habe da ein unglaublich gutes Gemälde oder irgendein Bild abgespeichert, so Offenbarung 4, 5. Könnten wir es gerne schicken. Es gibt ja heutzutage auch einen Plan B, man kann Bilder generieren, das mache ich ja auch gern. Und ich finde, das hilft einfach, um ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, was lesen wir da. Und ich zeige jetzt ein paar Bilder in diesem Gottesdienst, einfach zum sagen, Details, es geht nicht um Details, die stimmen teilweise nicht, aber es geht um das Gesamtbild. Ich denke, das macht auch etwas mit uns. Also wir haben da das Bild von dem Thronsaal. Jetzt vielleicht müsst ihr das zuerst mal gerade auf euch wirken lassen, da ist ja einiges los. Im Mittelpunkt sehen wir den Thron, übrigens den Thron, der 40 Mal in der Offenbarung vorkommt. Und der Thron, da geht es weniger darum, ja, es geht nicht unbedingt um den Stuhl an sich, sondern der Thron ist ein Zeichen, ein Symbol für die absolute Allmacht von Gott. Er ist allmächtig, er ist souverän. Und die Person, die auf dem Thron sitzt, sieht der Johannes nicht genau. Aber er sagt, er leuchtet wie Edelstein. Und um den Thron strahlt ein Regenbogen, schimmernd wie Smaragd. Und die 24 Ältesten, also die vor zwei Wochen, die wissen das vielleicht noch, 24 Ältesten, die Kronen aufhaben, kennen wir auch von der himmlischen Hochzeit. Und viele Ausleger sagen, 24 steht für 2 mal 12. 12 Stämme Israel für den Alten Bund und 12 Apostel so als Repräsentanten für den Neuen Bund, wo ja auch wir als Heiden, wie es der Paulus sagt, eingepfropft sind in das Bundesvolk inne. Wir sind Teil von dem. Und zudem auch 4 Lebewesen, die ausgesehen, es wird da beschrieben, das ist in dem Teil, wo ich jetzt nicht vorgelesen habe, es wird da beschrieben, 4 Lebewesen, eins wie ein Leu, eins wie ein Stier, eins wie ein Mensch und einen wie ein Adler, der fliegt. Und da sind sich viele Ausleger sind der Meinung, das repräsentiert die ganze Schöpfung. Also die Figur, die 4 Lebewesen, die symbolisieren die ganze Schöpfung. Und was sie machen, sie tun dort nicht zusammen käfeln, nicht zusammen zum Mittagessen, sondern sie haben ein Ziel. Sie stehen um den Thron und beten Gott an. Und das ist etwas, wo wir mal als erstes Fazit mitnehmen. Der wichtigste Teilnehmer von Gott, vom Gottesdienst, also es ist mega schön, sind ihr gekommen, aber das Wichtigste ist, dass Gott im Gottesdienst ist. Sagt ja auch schon der Name, oder? Sonst wäre es, ich weiß auch nicht, was es wäre. Wäre es eine tolle Veranstaltung, wo wir es gut miteinander haben, das darf ja auch mal sein. Aber im Gottesdienst zeichnet sich dadurch aus, dass Gott unter uns ist. Wir versammeln uns da nicht unbedingt oder nicht als erstes, um etwas über Gott zu erfahren. Also mein Anspruch an die Predigt ist gar nicht, es ist nicht wie eine Schullektion, wo ihr dann heimgeht und sagt, oh, der Raphael hat das 5 Punkte mitgegeben, wir schauen, dass wir es irgendwie umsetzen können. Das ist ja auch gut, wenn ihr das macht, aber wichtig ist, wir feiern mit Gott Gottesdienst. Wir haben manchmal, vielleicht ist das so ein bisschen Schweizerische oder so ein bisschen westliche, so einen sehr pädagogischen Anspruch an Gottesdienst. Ja, das muss genau so sein und dann kann ich es dann umsetzen am Montag. Aber das Wichtigste ist, und das hat der Stefan Schweier mal in einer Vorlesung gesagt, stell dir vor, du hast dich mit einem Freund getroffen vor 2 Wochen. Und dann frage ich dich, von was haben wir es gehabt? So ganz genau weiß ich es gar nicht. Aber du weißt, ihr habt eine super Zeit miteinander gehabt. Und ich glaube, diesen Aspekt, den müssen wir wieder ein bisschen, nein, ich glaube, ein bisschen sehr viel mehr wieder ins Zentrum rücken. Gottesdienst ist ein Ort, wo wir Gott begegnet, mit ihm zusammen feiert. Stellt euch mal vor, in diesem Bild würde jetzt einer sich umdrehen und sagen, übrigens, ich habe euch 3 Punkte mitgebracht über Gott. Würde jeder sagen, hock ab, es geht um den Thron. Komm, betet ihn an. Genau. Es gibt so das Bild, dass Gottesdienst ist wie eine Familienfeier von der Familie von Gott, wo er mit seinem Bundesvolk feiert. Stellt euch mal einen Geburtstag vor. Und Matthias, du hast auch gerade Geburtstag gehabt. Wer ist der wichtigste Teilnehmer von einem Geburtstagsfest? Das Geburtstagskind. Das Geburtstagskind, genau. Wenn das nicht da ist, dann macht die 4 nicht wirklich Sinn. Und zum kurz bei diesem Bild bleiben, gehst du an einen Geburtstag zum von irgendeinem Redner, der aufsteht, 5 Punkte über das Geburtstagskind zu lernen. Wo du dir dann denkst, okay, ich gehe jetzt an die Geburtstagsfeier und dann, ja, vielleicht nehme ich etwas mit, was ich dann gerade umsetzen kann. Und dann merkst du, nein, warte, um das geht es gar nicht. Ich gehe zum Geburtstag, zum mit dem Geburtstagskind feiern. Und dann so als zweite Überlegung, das ist so sehr moderne Gedanke, wenn man sich überlegt, ja, bringt mir das etwas? Habe ich etwas davon? Stimmt das für mich? Ist die Musik schön genug? Entspricht das meinen Vorlieben? Dann merkst du, nein, also warte jetzt mal, wenn wir beim Bild von dem bleiben, dann passt das ja völlig nicht. Stell dir vor, du sagst an einer Geburtstagsfeier ab und sagst, du, ich habe festgestellt, ich glaube, ich will gar nicht so viel mitnehmen jetzt von diesem Anlass. Du denkst, du musst gar nicht mitnehmen, du musst Gemeinschaft haben. Du freust dich mit, du feierst dich mit. Und ein Geburtstag ist natürlich ein sehr banales Beispiel, weil was feiert man dort? Ja, dass eine Person ein Jahr älter geworden ist. Ist auch schön. Hey, aber das da, das ist nochmal, also das ist nicht nur eine Liga, das ist nicht nur 100 Ligen, sondern unendlich viele Ligen weiter drüber. Also im Gottesdienst wird mit Gott gefeiert. Er ist auf dem Thron, er ist das Zentrum der Anbetung. Es geht um ihn. Und er, das lesen wir da in dem Text, das ist nicht nur da, das ist auch sonst in der ganzen Bibel, er ist würdig. Er ist würdig, Ehre zu empfangen, Ruhm zu empfangen. Das sind Wörter, die, das ist mir klar, sind, muss man sich zuerst mal daran gewöhnen. Ehre und Ruhm. Sind wir uns ja nicht so gewöhnt, dass ein König vorbeikommt und du sagst, dir gebührt alle Ehre, König. Das, ja, ist so bei den Nationalratswahlen, Bundesrat. Das ist jetzt irgendwie nicht so, dass die Wörter, die wir damit umgehen, in unserer Politik. Aber Gott ist es, der wirklich würdig ist, für seine Macht gelobt zu werden, preisen zu werden. Und es ist interessant, die preisen ihn ja auch für seine Schöpfung, dass er jede einzelne Person geschaffen hat. Und wer wird auch noch preisen? Das Lamm Jesus Christus, wird verehrt. Das ist jetzt da nicht dargestellt. Es wird gefeiert, weil es als Opfer am Kreuz geschlachtet worden ist. Und dann haben wir noch ein weiteres Bild, beziehungsweise es ist eigentlich im gleichen Bild, aber ein weiterer Aspekt. Da haben wir, ich könnte nicht erzählen, es sind nicht genau 24, aber es sollen 24 Älteste darstellen, die ihre Krone auf dem Kopf haben und sich abknüllen und Gott vor Gott anlegen. Ich konnte leider die künstliche Intelligenz nicht dazu bringen, dass sie die Krone vor Gott anlegt. Vielleicht ist das, da bin ich am Ringen gewesen damit, aber in diesem Text legen sie die Krone vor ihm anlegen. Und wo sie das gemacht haben, loben sie Gott. Jetzt weiss ich nicht, wer unter uns so die Lobpreis- oder Worship-Experten sind. Wer kennt die Band Casting Crowns? Schon mal gehört? Casting Crowns? Doch, schon ein paar. Was heisst denn eigentlich to cast? Englisch to cast heisst werfen, Crown, Krone. Und ich bin dem Bandnamen nachgegangen und die beziehen sich auf Offenbarung 4, Vers 10. Also die Vision von dieser Band ist, wir sind Leute, die vor Gottes Thron Thronen anlegen. Casting Crowns. Sehr faszinierend. Und ja, was heisst es denn, Thronen anzulegen? Diesen 24 Ältesten ist Autorität verliehen worden, eine Krone. Aber sie sind sich bewusst, die Krone die hat nur Wert, weil es einen gibt, der uns dazu eingesetzt hat. Und indem sie praktisch die Krone abziehen und vor den Thron anlegen, sagen sie damit, dir ist alle Macht gegeben, Gott. Ich lege meine Krone ab. Der Simon hat letzte Woche gesagt, und es lohnt sich wirklich, die Predigt vom Simon einmal nachzuhören, das war wirklich sehr gut. Er hat dort gesagt, und er bezieht sich auf den Psalm, aber den lassen wir jetzt nicht, er sagt, wir werden dem ähnlich, was wir anbeten. Wir werden dem ähnlich, wo wir arbeiten. Und der erste Schritt ist es, was machen die da? Die wenden sich Gott zu. Wo wir in Gottes Gegenwart sind, wird er uns umgestalten. Dann Vers mitgebracht aus dem 2. Korintherbrief, was heißt: Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Und wenn wir bei diesem Bild bleiben, dann merken wir, eben Lobpreis an sich ist das eine, aber es fängt schon damit an, auf was ist mein Blick? Auf, ganz einfach, auf was bin ich ausgerichtet? Weil irgendetwas musst du immer anschauen, das ist uns klar, dass du kannst ja nicht, irgendetwas schaust du immer an, rauf, runter, links, rechts, du hast da überall Auswahl. Die Frage ist, was schaust du an? Wenn wir vor Gott stehen, dann lesen wir da, dann verändert uns der Herr durch seinen Geist. Aber wer nicht seinen Blick auf Gott wirft, also das ist die Zusage für die, die auf Gott schauen, wer nicht auf sie wirft, da zitiere ich jetzt nicht die Bibel, sondern da zitiere ich den Philosoph Friedrich Nietzsche. Ich nehme das Zitat von ihm ein bisschen aus dem Kontext, aber er hat mal gesagt, wenn du lange in einen Abgrund blickst, wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Und ich finde irgendwie, das finde ich irgendwie ein passendes Bild. Also entweder wir schauen auf Gott, wir machen uns parat, uns auszurichten, oder wir schauen nicht auf Gott. Und ich glaube, das Bild ist biblisch, dass was nicht auf Gott gerichtet ist, letztendlich der Abgrund ist. Und der Nietzsche selber, sehr eine tragische Person übrigens, nicht nur von der Philosophie, sondern sein ganzes Leben, der ist extrem verbittert. Und dem ist gar nicht gut gegangen, ist dann gestorben. Und er hat erkannt, wenn du lange in einen Abgrund schaust, macht das etwas mit dir. Der Abgrund schaut auch in dich. Wir Menschen sind als Ebenbilder Gott dazu geschaffen, Sachen zu verehren. Die Frage ist, was? Gott? Der Abgrund? Haben wir übrigens gemerkt, dass der Paulus in der Mehrzahl schreibt, er sagt, wir alle. Und der Herr verändert uns, damit wir immer ähnlicher werden. Nachfolge und Gottesdienst ist kein Einzelprojekt. Ich habe einmal ein Bild mitgebracht. Ich glaube, es braucht immer einen Moment, dass man sich das kann. Wow, was schaue ich da an? Wer genau anschaut, der merkt, es ist nicht der FWG Leimer da. Also vielleicht mal in ein paar Jahren, ich weiß nicht, müssen wir schauen. Ich weiß nicht, ob so ein Gebäude im Leimertal irgendwo zu finden ist oder zu bauen ist. Vielleicht mal in ein paar Jahren. Aber entscheidend ist gar nicht, wie prächtig ist das Gebäude. Entscheidend ist auch nicht, ob 5 Leute oder 5'000 Leute oder in dem Fall wahrscheinlich sogar 50'000 Leute da sind. Entscheidend ist, dass dort, wo Gottesdienst gefeiert wird, da klingt man sich sozusagen in himmlischen Gottesdienst mit ein. Und ich habe das versucht, irgendwie darzustellen. Also wir haben da Kirchen, wo Gottesdienst feiert und der Himmel ist geöffnet und sie sehen dort die Engel, die Lob preisen. Ein Blick in den himmlischen Gottesdienst. Beryl hat heute Morgen, wo wir uns fürs Gebet getroffen haben, sie war die Erste gewesen, und dann hast du gesagt, das ist gut, wir sind nicht allein. Und dann habe ich gesagt, Amen, wir sind nicht allein, weil ich gewusst, ich würde über die Stelle predigen, wo zigtausende Engel im Lobpreis sind, im himmlischen Gottesdienst sind. Wir sind nicht allein. Da hätte eigentlich ein Text noch reinkommen sollen. Ich lese ihn einfach nochmal vor, aus Offenbarung 5, 11 und 12. Was dort heisst, danach sah ich viele Tausende und Abertausende von Engeln, eine unzählbare Menge, und ich hörte, wie sie gemeinsam etwas riefen. Sie standen um den Thron, um die 4 Gestalten und um die Ältesten. Gewaltig ertönte ihre Stimme. Und dann kommt der Lobpreis über das Lamm. Also das Gegenüber vom Gott im Gottesdienst, bin nicht ich als Einzelperson, bist nicht du als Einzelperson, sondern das ist die versammelte Gemeinde. Wir sind das Gegenüber im Gottesdienst. Weil wenn es nur um mich und Gott wird gehen, das ist so ein bisschen das modernen, individualistischen. Da muss man schon sagen, das stimmt, das kann ich ja daheim machen. Stille Zeit, Bibel lesen, Gebetsspazierung, geht in der Natur, wunderbar. Aber der Gottesdienst unterscheidet sich vom Alltagsleben dadurch, dass wir uns als Gemeinde versammeln. Wir versammeln uns als Gemeinde und Gott begegnet seiner Gemeinde im Gottesdienst. Ich finde das ganz wichtig. Ich glaube, das ist, man versucht immer darüber nachzudenken, was ist am Evangelium, was ist an der biblischen Botschaft, was ist ganz anders als unsere Kultur. Und ich glaube, das ist auch etwas. Unsere Kultur ist sehr individualistisch. Und ich glaube auch, es gibt einige Strömungen im christlichen Kuchen, die auch recht individualistisch sind, also auf die Einzelperson. Und ich glaube, wir müssen wieder mehr lernen, uns als Versammlung zu sehen. Und dann erübrigt sich dann irgendwann auch die Frage, ich meine, ich höre auch viele Predigten unterwegs, ich höre Predigten beim Wäscheabhängen, ich höre Predigten beim Autofahren, aber das ist nicht das Gleiche wie ein Gottesdienst mit einer Gemeinde, wo Gott begegnet. Also Gottesdienst ist viel mehr als Predigt. Also einfach, ich tue mich da sozusagen jetzt, nein, nicht abstufen, aber einfach, Gottesdienst ist mehr als Predigt, es ist Lobpreis, es ist Gebet, es ist Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Das heisst dort auch, dass andere Geschöpfe in den Lobgesang einstimmen. Die ganze Schöpfung lobt Gott. Und jetzt muss ich sagen, ja, warum eigentlich die ganze Schöpfung? Und im Römerbrief, da heisst es, die ganze Schöpfung wartet ja auch auf ihre Befreiung. Das heisst, sie ächzt, sie stöhnt. Ich will auch befreit werden. Und das heisst, in diesem himmlischen Lobpreis sind nicht nur die Menschen, sind nicht nur die Engel, sondern ist auch die Schöpfung, die endlich befreit ist. Und es sind ja nicht unsere schönen Stimmen, also gell, wir haben schöne Stimmen, auch gut, tolle Gebete. Aber es ist auch nicht so, dass wir so etwas Tolles machen im Gottesdienst, dass Gott gar nicht anders kann, als zuzuhören. Dass er uns begegnet da, das ist eine mega Gnade, das ist ein mega Geschenk. Gottesdienst gibt es nur, weil Gott auf die Menschen zugeht. Weil der Heilige Geist und weil Jesus unser Vermittler ist zum Vater. So ein Fest, das ich sehr wenig immer damit anfangen konnte, Himmelfahrt. Je mehr ich mich über das nachdenke, über ja, Jesus ist ja der Mittler, er hockt an der Seite vom Vater, er steht für uns ein. Wenn wir so über den Gottesdienst nachdenken, dass er, Jesus, hat praktisch die Verlinkung geschaffen, dass wir Gott begegnen können, dann werden wir Himmelfahrt mit ganz anderen Augen anschauen. Ja. Man wartet, man hofft, heisst im Römer 8, bis auch wir einmal ganz in der himmlischen Gegenwart von Gott können sein. Und bis dorthin heisst es, also Römer 8 lohnt sich zum Lesen, heisst es, der Geist Gottes muss uns in all unseren Schwächen und Nöten helfen, weil wir dann noch nicht mal wissen, wie wir beten sollen. In unseren Schwächen und Nöten wissen wir noch nicht mal, wie wir beten. Und da hilft uns der Heilige Geist, so mit einem Seufzen vor Gott einzustehen, wenn wir die eigenen Worte nicht mehr finden. Gott hat uns nicht nötig, er könnte auch seine vier ohne uns feiern. Und doch hat er alles gegeben, damit wir in seiner Gegenwart sein können, damit wir einmal im himmlischen Thronsaal Gemeinschaft mit ihm dürfen haben. Also jeder Gottesdienst, den wir feiern, jeder Gottesdienst, wo mir Gott begegnet, da haben wir wie einen Vorgeschmack auf das, was noch wird kommen. Jetzt habe ich da noch mal ein Bild, das ist mal nicht generiert. Wer weiß, von wo das gemacht ist? Wer weiß als erstes? Oskar? Landskron. Nein, nicht Landskron. Oh, Dani. Wasserturm.
Wasserturm
auf Basel. Nein, auch nicht. Das habe ich schon gedacht, der kommt aus der Kanone geschossen. Vielleicht müssen jetzt so die hinteren Leimentaler ein bisschen aushalten. Wie? Hofstetten, genau. Ich sehe da von Hofstetten. Oder? Also da unten ist wunderschöne Ettingen, so die Krone vom Leimental. Und dann geht es da hin. Biel-Benken, Dani, gell? Und der FEG Leimental ist irgendwo da. Das ist die Sicht aufs Leimental oder ein Teil davon, wie es am Montag bis Samstag ist. Aber am Sonntagmorgen, das ist fast wie beim Asterix, am Sonntagmorgen Wenn wir uns treffen am 10 Uhr am Morgen, da passiert in der unsichtbaren Welt etwas Besonderes. Weil wenn sich da eine Gemeinde trifft, dann... Eigentlich wollte ich nicht, dass der Text kommt. Ich habe da ein paar Störungen. Egal, das macht nichts. Dann klinken wir uns ein in den himmlischen Gottesdienst. In der unsichtbaren Welt passiert etwas. Hey, haben wir die Realität vor Augen? Habt ihr die Realität vor Augen gehabt, als ihr heute Morgen aufgestanden seid? Hey, komm in den Gottesdienst. Ich komme heute Morgen an, um mich einklinken in den himmlischen Gottesdienst. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen kitschig so. Das weiss ich schon, aber im Epheserbrief heisst es, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten vom Bösen, wo über die gottlose Welt herrscht. Wo Gottesdienst gefeiert wird, da ist Reich Gottes. Da werden wir durch seine Gegenwart prägt, gestärkt fürs gottesdienstliche Leben unter der Woche. Ein Bekannter von mir, als ich anfange zu studieren, habe ich in einer WG gewohnt, in Riechen. Und der WG-Vater, muss man eigentlich sagen, dem Ehepaar, hat das Haus gehört, und haben wir können, ja, ist schon WG gewesen auch, hat er gesagt, Gottesdienst fängt für mich am Sonntag um 12 Uhr an und hört am Sonntag um 9 Uhr auf und alles dazwischen ist auftanken. Also verständlich, Gottesdienst fängt am 12 Uhr am Mittag an und hört am Sonntag um 9 Uhr am Morgen auf und alles dazwischen ist auftanken in der Gegenwart Gottes, damit es dann weitergehen kann, die ganze Woche. Und er hat sehr, sehr viel Zeit im Gebet verbracht. Das ist mir ein sehr grosses Vorbild. Die Idee ist nicht, dass wir uns da treffen, am 10 Uhr Morgen, wo völlig losgelöst ist vom Rest der Woche. Sondern die Idee ist, dass wir da ganz kompakt, so wie ein konzentrierter Sirup, etwas von Gottes Gegenwart mitnehmen, etwas einüben, wo wir dann unter der Woche auch ausleben. Unser Leben wird da und jetzt prägt. Nicht durch alltagstaugliche Tipps vom Prediger. Es gibt so die Lifehack-Prediger. So wie kann ich 3 Tipps, wenn ich, weiß ich auch nicht, meinem Arbeitskollegen freundlicher begegnen kann. Die sind auch nicht nur falsch, aber sie greifen einfach zu kurz. Sondern aus dem Gottesdienst kommt Kraft, kommt Freude, kommt Motivation, um im Alltag zu leben. Mir ist ein Taufzeugnis vom letzten Jahr sehr hängen geblieben. Und zwar hat dort die Person gesagt, ich habe plötzlich an den Sonntagen gemerkt, wie ich Kraft und Hoffnung bekommen habe, wiederum für die nächste Woche. Und darum bin ich gerne in den Gottesdienst gekommen, weil es hat mir wieder geholfen für die nächste Woche. Wieder geholfen für die nächste Woche. Und ich finde, da ist etwas ausgesprochen, was es eigentlich auf den Punkt bringt. Im Sonntag erlebe ich etwas, wo mein Alltag prägt. Und ja, nächsten Sonntag fängt die Regio-Predigtserie an, so Gott will, kommen die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und mit dieser Gottesdienstperspektive im Rucksack, ich glaube, da können wir darauf vertrauen, dass Gott wirkt, dass er da ist, dass Gott zu ihnen redet. Und ich wollte uns einfach nur Mut machen, uns allen, dass wir nicht denken, oh, wir müssen jetzt mit angezogener Handbremse Gottesdienst feiern, das könnte ja komisch sein. Komisch wäre, wenn wir nicht mit Leidenschaft würde Gottesdienst feiern. Weil wenn jemand neu reinschaut oder noch gar nichts von Gott weiss, dann muss, die Idee ist nicht, dass man schon alles versteht, aber wo sich eine Gruppe trifft, die leidenschaftlich Gott begegnet, da fragt man sich doch, ist da nicht etwas Wahres dran? Also voller Leidenschaft, voller Begeisterung. Ich wollte mit einer Strophe abschließen, die jetzt da schon eingeblendet ist. Es ist aus dem Lied «Heilig für immer». Das Lied läuft auch am Ende vom Gottesdienst nochmal. Und das hat mich in der letzten Woche, ich habe das sehr oft gehört, bei Autofahrten oder beim Predigtschreiben, das hat mich sehr bewegt. Und ich finde, das passt sehr gut für die Predigt. Dort im Strophen, im Refrain heißt es, 1000 Generationen knien in Anbetung. Sie singen, alle Ehre sei dem Lamm. Und wer uns schon vorausging und wer noch glauben wird, sie singen, alle Ehre sei dem Lamm, und der Himmel singt, heilig. Alle Schöpfung singt, heilig. Du bist hoch erhöht, heilig, heilig für immer. Ich wollte mit euch beten und ich bitte euch, dass mir dann ja, auch wieder mit ein paar Gebet in den Lobpreis mit einstimmen. Also ich mache den Anfang und ihr dürft nachher gerne auch mitmachen. Ja, Herr, du bist würdig, du bist heilig. Danke, dass du uns begegnest. Danke für das wunderbare Bild in der Offenbarung. Für die Realität von dem himmlischen Gottesdienst, wo wenn wir uns da treffen, am Sonntagmorgen, dass du uns da begegnest, dass du etwas in uns machst. Danke, dass du uns dazu brauchst, als sündige Menschen, dass du mich brauchst für eine Predigt, dass du Lobpreisteam brauchst für Lobpreis, dass wir dir im Gebet begegnen können, in Gemeinschaft mit dir, aber auch Gemeinschaft untereinander. Danke, Herr, für die Gnade, dass du uns begegnest. Amen.
Jesus, ich danke dir für das Angebot, für die Möglichkeit, jetzt für die Predigt, für das Wissen, du möchtest.
Ja, wenn ihr, ich finde, wenn man so das Bild hat vom Thronsaal, also auch da, wenn ihr wollt, wenn ihr mögt, dürft ihr gerne aufstehen, zum Gott loben und preisen mit zwei weiteren Liedern.
Wie tief der Abgrund, wo uns mal trennt hat, unüberwindbar der Berg vor mir. Voller Verzweiflung bin ich zu dir gekommen und hab in der Nacht deinen Namen gesagt. Durch alles Dunkle, durch all die Schatten, ist deine Güte zu mir gekommen. Hat die Nacht bezwungen, der Sieg errungen, Jesus, meine Hoffnung lebt. Wie unvorstellbar ist dies Erbarmen, wie unbegreiflich ist deine Gnade. Der Gott vom Himmel hat alles zurückgelassen, hat meine Sünden auf sich genommen. Sein Kreuz zeigt deutlich, da ist Vergebung. Der grösste König nimmt mich an. Dir, mein Erlöser, gehör ich für immer. Jesus, meine Hoffnung lebt. Halleluja, lobet der, was Freiheit bringt. Halleluja, die Macht vom Tod hat er besiegt. Jede Fette hat er gelöst, ja, durch ihn bin ich erlöst. Jesus, meine Hoffnung lebt. Am dritten Morgen, so wie verheißen, ist wieder Leben in Leichnam gekommen. Der Auferstandene hat laut verkündet, der Tod hat jetzt nicht mehr das Recht auf mich. Am dritten Morgen, so wie verheißen, ist wieder Leben. Hier liegt mein Kopf.